Schön, euch alle zu sehen. Das ist ja eigentlich so etwas wie ein Heimspiel. Ich kenne so viele Gesichter, die heute Morgen hier sind, auch dadurch, dass wir halt durch die Bibelschule so miteinander verbunden sind. Und es macht mir wirklich Freude, hier zu sein und euch das Wort Gottes auszuteilen. Und ich glaube, Gott hat etwas Gutes für uns heute Morgen. Amen. Preis dem Herrn. Und Vater, wir wollen dir die Ehre geben heute Morgen. Wir wollen unsere Herzen, unsere Aufmerksamkeit ganz auf dich ausrichten. Herr, dass wir von dir empfangen, von dir hören. Herr, dass dieser Same des Wortes Gottes auf einen guten Boden fällt. Und Vater, ich danke dir, dass wir sehende Augen des Herzens bekommen und hörende Ohren. Und dass Frucht hervorkommt, Herr, von dem, was du uns heute sagen möchtest. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass es die Salbung ist, die jedes Joch der Gebundenheit zerstört. Wir danken dir, Herr, dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, es gelingen wird, sondern die Pläne und die Absichten Gottes, sie werden in unserem Leben zustande kommen. Wir danken dir für deinen Sieg, für deine Güte, für deine große Gnade und für die Freude, die du auch ausgießt in unser Leben. Amen. Preis dem Herrn. Bitte schlag mit mir auf 2. Mose, Kapitel 31. Ich möchte mit euch heute über die Sabbatruhe Gottes sprechen. Die Sabbatruhe Gottes. 2. Mose, Kapitel 31. Und ihr werdet gleich merken, dass ich nicht hier auf eine gesetzliche Auslegung aus bin, dass ich euch verkündige, wir müssen alle den Sabbat halten, weil das ist eher etwas, das mich zum Kochen bringt, als dass es mich segnet, weil wir müssen nämlich die Schrift vom Standpunkt des Neuen Testamentes her auslegen. Amen. Und die Bibel hat auch im Neuen Bund etwas zu sagen über den Sabbat. Und ganz kurz gesagt, Sabbat heißt nichts weiter als Ruhe oder von etwas zur Ruhe kommen. Und so hatte Gott bereits, als er die Erde schuf, gesagt oder die Bibel sagt, dass er am 7. Tag geruht hat von seinen Werken. Und so ist die Ruhe etwas, das wir als Gläubige, als Menschen in dieser westlichen Welt oft sehr begehren, brauchen, manchmal auch vermissen, dass wir sagen, Mensch, kann ich eigentlich irgendwann zur Ruhe kommen? Und ich war vor kurzem in Kenia und wir haben dort mit ein paar Einheimischen gesprochen. Und das war interessant. Ich wollte mal wissen, wie ist das bei denen so mit Stress und ausgelaugt sein und Burnout und so weiter. Und die haben gesagt, das haben wir nicht hier. Das gibt es kaum. Und wir haben gehört, dass das in Europa der Fall ist. Aber bei uns, nein, also Stress, das ist eigentlich kein Thema. Und das war für mich interessant, weil wir ja in unserer Welt immer und überall hören, man ist gestresst, man hat zu wenig Zeit, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Und das soll unser Thema sein heute Morgen, weil Gott für dich eine Ruhe geplant hat. Amen. Die Sabbatruhe Gottes. Und lasst uns einmal lesen, hier im 2. Mose 31, ab Vers 15. Oder ab Vers 14. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Das ist schon ein weiterer Grund, dass wir nicht unter dem alten Bund sind. Amen. Wenn man schon die Gesetze des Alten Testamentes halten will, dann bitte alles. Hat Paulus gesagt, wer durch das Gesetz gerechtfertigt werden möchte, ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten, nicht nur Teile. Aber ihr werdet sehen, worauf ich hinaus will. Der muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Heilig dem Herrn, jeder, der an dem Tag des Sabbats und so weiter. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Und bei diesem Thema der Sabbatruhe Gottes geht es eigentlich um das Eintreten in die Ruhe Gottes. Weil Gott hat nicht nur geplant, dass wir auch physisch einen Tag haben, wo wir uns ausruhen können, sondern vor allem, dass wir innerlich in eine Ruhe hineinkommen. Weil ihr wisst, man kann manchmal auch äußerlich gar nichts zu tun haben, aber ist gleichzeitig innerlich so angespannt und gestresst. Siehst du, und da sagt der Herr uns heute, es gibt eine Ruhe für dich. Es gibt eine Ruhe, die ich für dein Leben geplant habe. Damit du von deinen Werken zur Ruhe kommen kannst, damit du von Frustration, von Stress, von den Dingen, die dich innerlich auch aufessen mögen, zur Ruhe gelangen kannst. Amen. Und wir werden das zusammen erforschen heute. Preis dem Herrn. Weißt du, das Sabbatgebot selber, wenn wir einmal noch kurz hier bleiben, das beinhaltet nicht nur Ruhe, sondern es beinhaltet auch Arbeit. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Also unser Leben besteht nicht nur aus Ruhe. Wenn wir denken, ein perfektes Leben besteht darin, dass wir einfach nur uns ausruhen, dass wir die ganze Zeit Ferien machen, dass wir nichts tun. Ich sag dir, du würdest das nicht aushalten. Weil der Mensch wurde geschaffen, produktiv zu sein. Der Mensch wurde geschaffen, Frucht hervorzubringen, etwas zu tun. Amen. Wir wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, dass wir eben auch schöpferisch tätig sein sollen. Aber der Schlüssel liegt in der Ausgewogenheit. Wir können nicht nur ruhen und wir können nicht nur arbeiten. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Ausgewogenheit von Arbeit und Ruhe. Gehen wir einmal zu Markus Kapitel 2, Vers 23. Wie es schon gesagt, das hebräische Wort Shabbat bedeutet aufhören oder von etwas zur Ruhe kommen. Markus Kapitel 2, Vers 23. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatas, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das ist eine ganz wichtige Auslegung, weil Gott stülpt nicht einfach tote Gesetze den Menschen über, sondern alles, was er getan hat, was er geplant hat, hatte einen Sinn. Überall steckt die Liebe des Vaters dahinter. Auch wenn uns manchmal bestimmte Grenzen, die Gott setzt, ein bisschen unpassend vorkommen, oder wo wir denken, warum muss Gott ein solcher Spielverderber sein? Irgendwann werden wir verstehen, dass Gott einen Sinn dahinter gesehen hat und dass er nichts ohne Grund tut. Und das ist immer zu deinem Besten. Gott hat nichts gesagt, nichts getan, nichts geplant, das dich deiner Freude berauben würde. Aber wie es mit uns manchmal ist, wir können noch nicht abschätzen, was wirklich gut ist für uns und was nicht. Amen. Wenn du kleine Kinder hast, ich habe das Beispiel kürzlich in der Bibelschule gebracht. Wenn du kleine Kinder hast, 2-Jährige, die am Boden spielen, die essen alles, was ihnen in die Finger kommt. Oder kauen zumindest drauf rum. Und bei einigen, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Weil sowas isst man nicht, sowas nimmt man nicht in den Mund. Aber warum? Siehst du, wir Erwachsenen müssen ihnen dann sagen, nein, ist das nicht. Das ist schlecht für dich. Das Kind versteht das noch nicht. Und so sind manchmal wir auch als Kinder Gottes, dass wir nicht immer gleich verstehen, warum setzt Gott in seiner Gnade Grenzen? Warum sagt er, hier will ich für dich eine Grenze setzen, zu deinem Besten? Amen. Jede Grenze, die er setzt, jede Weisung, die er gibt, hat ein Ziel, dir zu helfen. Auch wenn du es nicht verstehst im Moment, vertraue ihm, dass er es gut meint. Amen. Und so sagt Jesus hier, er lehrt sie, die Pharisäer, die waren so erpicht darauf, dass man ja den Sabbat hält und dass man nichts arbeitet. Sie waren beschäftigt mit den Dingen, die man tun durfte und nicht tun durfte am Sabbat. Der Sabbat war ihnen wichtiger als die Menschen. Und da kommt Jesus und sagt ihnen, schau mal, der Grund, warum Gott überhaupt den Sabbat gegeben hat, war wegen dir. Du brauchst einen Ruhetag. Darum ging's. Siehst du, also alles, was Gott tut, soll uns dienen. Und wir brauchen diese Ausgewogenheit von Leistung, Produktivität und Ruhe. Aber weißt du, wie ich schon sagte, die Bibel redet von einer äußeren Ruhe, aber, das ist sehr wichtig, sie redet auch von einer inneren Ruhe. Und wie ich schon sagte, du kannst die schönsten Ferien buchen. Kannst irgendwo in der Karibik am Strand liegen, einen Eistee schlürfen, ein Buch lesen und innerlich merkst du, ich komme nicht zur Ruhe. Weil du diese Unruhe mitnimmst, weil sie ein Teil deiner Seele ist oder sein kann. Siehst du, auch das und vor allem dort möchte Gott dir oder dich in diese Schabbatruhe hineinführen, wo wir zur Ruhe gelangen von unseren Werken, wie Gott von den Seinen. Das ist es doch, was wir eigentlich begehren. Amen. Dass wir wissen, es sind so viele Dinge im Leben, so viele Dinge im Alltag, in den Beziehungen, an der Arbeitsstelle, Finanzen und so weiter, all diese Dinge, die auf uns hereinprasseln. Und Jesus hat nicht gesagt, dass das uns erspart bleiben wird. Nein, Stürme werden kommen. Wir alle werden Stürme erleben. Die Frage ist nur, was geschieht mit mir im Sturm? Und hier, sagt der Herr, möchte ich dich in die Ruhe des Schabbats hineinführen. In diese Ruhe für deinen inneren Menschen. Du hast heute am Anfang gesagt, dass wir eben nicht hier sind, um zu leisten, zu machen, zu tun, sondern wir lassen uns beschenken. Und das ist ein so wichtiger Teil, dass wir als gläubige Kinder lernen, uns von Gott beschenken, segnen zu lassen. Und dass wir Geschenke annehmen, ohne dem Herrn eine Gegenleistung bringen zu wollen oder zu bezahlen wollen. Versteht ihr? Wir müssen manchmal lernen, uns wirklich lieben zu lassen. Weil angenommen bist du. Die Erlösung, die du hast, die Errettung, die du hast, hast du dir nicht verdient, auch wenn du ein guter Sünder bist, wie Jan Eriksen immer sagt, oder warst. Amen. Sondern wir haben es geschenkt bekommen. Geh mit mir einmal zu Lukas 5. Das ist eine sehr interessante Stelle. Lukas Kapitel 5, Vers 12. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Nun hör dir das an, Vers 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Siehst du, was hier gerade geschehen ist? Jesus ist unser Vorbild. Amen. Er zeigt uns, wie man mit dem Vater zusammenlebt. Nun, er hat jemanden geheilt und dann heißt es, als er diese Rede beendet hatte, dass große Volksmengen sich versammelten, da kamen neue Leute, die wollten ihn hören und die brachten auch ihre Kranken, damit er sie heilte. Und was macht Jesus? Er geht. Er geht. Ist einfach gegangen. Warum? Und einerseits, Jesus lebte ein Leben, das völlig geführt und geleitet war vom Heiligen Geist. Ein Leben, das geführt und geleitet war vom Heiligen Geist. Wenn du als gläubiges Kind Gottes lernst, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen, in deinen Zusagen, in deinen Absagen, in deinen Involvierungen, wirst du lernen, dass dich das in die Ruhe hineinführt. Wir lassen uns zu oft von Nöten leiten. Hätte Jesus sich von Nöten leiten lassen, wäre er dort geblieben. Wäre nicht gegangen, sondern er wäre dort geblieben und hätte diesen Leuten gedient. Er hätte gepredigt, er hätte das getan, was die Leute von ihm erwartet haben. Und das ist ja eine der Schwierigkeiten, die wir als Menschen haben. Etwas, das uns in den Stress hineinbringt. Dass wir all diesen Menschen gefallen wollen. Und du bist nicht dazu geschaffen, du bist nicht dazu gemacht, allen zu gefallen. Stimmt das? Und doch ist es eine Falle, in die wir sehr schnell hineintappen können. Aber das Design, das Gott in dich hineingelegt hat, war nicht allen zu gefallen. Trotzdem hast du das Bedürfnis zu gefallen. Weißt du was? Es genügt, wenn du einem gefällst. Es genügt, wenn du einem gefällst. Und das ist dein himmlischer Vater. Amen. Und weißt du, auch wenn du ihm gefällst, wirst du vielen gefallen. Wenn du in Liebe wandelst, so wie er das möchte, wirst du gefallen. Es ist nicht so, dass du dann ein völlig asozialer Mensch wirst, wenn du nur noch Gott gefallen wirst. Versteht ihr? Nein, nein. Und das ist etwas, das deiner Seele Ruhe bringen wird, wenn du dich darauf ausrichtest, ich möchte meinem Vater gefallen. Und wenn jetzt da Menschenmengen kommen und sagen, predige, heile, tu was für mich, dann hör hin. Für Jesus, er ging hin, zog sich zurück in eine einsame Gegend und betete. Weißt du, wenn du dich von Nöten leiten lässt, wirst du nie fertig werden. Du wirst immer noch mehr tun können. Du wirst immer noch jemandem helfen können. Und ich bin hier nicht gegen das Helfen und gegen das Dienen, ihr versteht mich richtig. Es geht um einen inneren Zustand, der uns in Schwierigkeiten bringen kann, wenn wir uns von Not leiten lassen. Jesus ließ sich nicht von Not leiten, sondern vom Heiligen Geist. Und du musst dir bewusst sein, dass du Grenzen hast. Du kannst nicht aller Not begegnen. Es geht nicht. Du wirst in deinem Umfeld immer noch jemanden finden, der deine Hilfe, deine Gebete, deine Anwesenheit schätzen würde und gebrauchen könnte. Nein, du wirst nie fertig. Und weißt du, das ist etwas, das zu Burnout, zum Ausbrennen führt, wenn wir es allen recht machen wollen. Das hilft dir nicht. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Dass du nicht mehr von dieser Furcht gegeißelt und gebunden bist. Was denken Menschen, wenn ich Nein sage? Das ist kein Plädoyer, dass wir einfach ein Leben ohne Verlässlichkeit führen. Das meine ich nicht. Nein, wir sollen integer sein. Wenn du dich verpflichtet hast, sei dort. Wenn du ein Versprechen gegeben hast, halte es ein. Aber die Entscheidungen, wo und was du tust, welche Involvierung du triffst, lass dich leiten vom Heiligen Geist. Amen. Weil das Ausbrennen, ihr Lieben, das kann so schnell gehen. Und diese ganzen eben Handys, Pager, E-Mail und so weiter, wir können zwar schneller einander erreichen, aber sind wir ehrlich, es bringt uns auch die Arbeit schneller. Tappe nicht in diese Falle, es allen recht machen zu wollen. Jesus ist gekommen, um dich freizusetzen von Angst und Furcht, weil es allen recht machen zu wollen, ist nichts anderes, als dass du von Furcht geleitet wirst. Nämlich die Angst, Zuneigung, Annahme, Anerkennung zu verlieren. Aber gesegnet ist der Mann und die Frau, die lernen, dem Geiste Gottes zu folgen und das zu tun, was richtig ist. Amen. Weißt du, auch Fernsehschauen wird dich nicht wirklich auferbauen und dir diese Ruhe geben, die du brauchst. Nichts gegen einen Film mal am Feierabend oder so, das ist in Ordnung. Aber versteht ihr, dass wir, wenn wir denken, ach, ich bin erschöpft, ich bin ausgelaugt, und dann schauen wir uns den Film an, dass wir danach nicht aufgebaut und erfrischt sind. Frag den Vater, hey, was hast du geplant, wie kann ich mich auferbauen? Dann nennt er zum Beispiel das Beten in neuen Sprachen. Ihr Lieben, was ich schon erlebt habe an Auferbauung, wenn ich vielleicht frustriert war, bedrückt war, müde war, ich sagte, Herr, hier bin ich, komme zu dir ins Gebet. Ich fühle mich nicht danach, aber ich habe gelesen, dass mir das hilft. Und Herr, so auf dein Wort hin, hier bin ich und preise dich, lobe deinen Namen. Ich fange an, im Heiligen Geist zu beten. Ihr Lieben, das ist manchmal 10 Minuten und das ist schon alles anders. Manchmal dauert es länger, manchmal geschieht es sofort. Aber Gottes Wort ist wahr. Amen. Und er will, dass du zur Ruhe kommst. Auch innerlich. Eine andere Geschichte, die wir aus Zeitgründen jetzt nicht ganz durchlesen, aber war, als Jesus hörte, dass Lazarus krank war. Ihr könnt das nachlesen in Johannes Kapitel 11. Da steht, als er nun hörte, dass er krank war, der Lazarus, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus hörte, Mensch, Lazarus liegt im Sterben. Und was macht Jesus? Er rührt keinen Finger. Er bleibt dort. Siehst du, er ließ sich nicht leiten von Not. Er ließ sich leiten vom Heiligen Geist und in einer solch vollkommenen Art und Weise. Jesus hatte keinen Stress. Er hatte das Gleichgewicht von Geben und von Auftanken beim Vater, hatte er vollkommen beherrscht. Oh, Halleluja. Das nächste Mal, wenn du eine Möglichkeit bekommst, etwas zu tun, irgendwo zu helfen, irgendwo hinzugehen, was zu besorgen, hör auf dein Herz. Fang an, dein Herz abzuchecken. Ist das jetzt die Angst, die mich leitet, Ja zu sagen, weil ich nicht abgelehnt werden will? Oder was spielt sich hier drin ab? Dann sei mutig. Wenn du ein Nein hier drin hast, dann sag Nein. Wenn du ein Ja hast, sag Ja. Siehst du, alles, wo der Heilige Geist dich hineinleiten wird, da wird Gnade sein, damit du auch genügend Kraft und Fähigkeit hast, das zu tun. In Apostelgeschichte 20, 28, ihr braucht nicht hinzugehen, ich lese es vor, ist die Abschiedsrede, die Paulus hält vor den Ältesten von Ephesus. Und er sagt da, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Nun, das ist ein Wort an Pastoren, aber dieses Wort, habt Acht, gilt für jeden. Habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf dich selbst. Amen. Körperlich, gönn dir Ruhe. Pflege deinen, hast du gewusst, dein Körper gehört nicht dir selber? Sondern du bist eigentlich nur ein Bewohner eines Körpers, der Gott gehört. Halleluja. So gib dir äußerlich, trag dir Sorge. Regelmäßig duschen ist eine gute Sache. Amen. Wenn du nicht sicher bist, ob du riechst, frage jemanden, der dir auch die Wahrheit sagen würde. Ich weiß, wovon ich rede, ihr Lieben, ich kenne Menschen. Und es ist nicht, wenn jemand irgendwo arbeitet und ständig riecht oder stinkt, ist es ein Problem für die Mitarbeitenden. Und wenn man da jemanden hat, der sagt, du schmeckst ein bisschen fest heute. Oder das vielleicht noch mit Humor bringt, ist es eine gute Sache. Amen. Ich weiß von einem Mann, der genau das Problem hat. Und was ich nicht wusste, war, dass er nichts riecht. Nein, gib deinem Körper Sorge. Ernähre dich gut, schlafe genügend. Beweg dich ein bisschen, wenn du viel sitzt. Ganz natürliche Dinge. Amen, die uns helfen, rein äußerlich uns gesund und fit und zu halten und dass es uns eben wohl ergehen kann. Weißt du, dass Gott auch deinen Schlaf segnen möchte? Dass du nicht immer und immer wieder aufwachst, geplagt von Sorgen, geplagt von Gedanken, sondern dass der Schlaf des Gerechten süß sein soll, heißt erholsam. Siehst du, und wenn du diesen Schlaf... Ich weiß, am Ende der Schwangerschaft ist alles ein bisschen anders, gell? Ja, verstehe ich. Aber wisst ihr, dass wir Gott bitten können? Herr, hilf mir, dass meine Nachtruhe wirklich ein Segen ist und keine Qual. Amen. Schlafstörungen ist etwas, wovon der Herr uns heilen will. Warum? Weil du Ruhe brauchst. Praise the Lord. Denn Ruhe ist etwas Gutes. Ich möchte noch kurz etwas über die innere Ruhe sagen. Im Hebräer Kapitel 4, gehen wir da einmal zusammen hin. Hebräer Kapitel 4, wir lesen ab Vers 1. Du siehst bereits hier, falls ihr eine Überschrift habt in eurer Bibel, dass es hier um die Sabbatruhe des Volkes Gottes geht. Der Sabbat, wie er im Alten Testament gegeben wurde, hatte auch eine prophetische Bedeutung. Das heißt, vieles im Alten Testament war ein Schatten, ein Abbild von etwas. So ging es Gott nicht nur um den Ruhetag, sondern noch etwas ganz anderes. Das lesen wir hier. Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Siehst du, dass er hier Ruhe in einer ganz anderen Art braucht? Im Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Als die, die geglaubt haben. Was heißt das? Glauben, wirklicher Glaube, ist Ruhe. Wirklicher Glaube heißt, zur Ruhe zu gelangen von seinen Werken, von deinen eigenen Werken. Als Beispiel, wenn du dich sorgst, wenn du frustriert bist, wenn du denkst, Mensch, ich versuche schon so lange meinen Mann zu verändern, ich schaff's einfach nicht. Und du bist frustriert. Weißt du was? Du befindest dich in deinen eigenen Werken. Ich versuche schon so oft, so lange in den Dienst hineinzukommen. Warum sieht der Pastor nicht meine Berufung, meine Gaben und dieser großartige Dienst, der auf mich wartet? Warum erkennt er das nicht? Und du bist frustriert. Weißt du was? Du bist in deinen eigenen Werken. Du versuchst, Dinge in der eigenen Kraft zu tun. Weißt du was? In den Glauben einzutreten heißt, sein Vertrauen, seinen Glauben ganz auf die Güte und die Treue des Vaters zu setzen. Wir nennen es manchmal loslassen. Sagen, Herr, vergib mir. Ich war da dran. Ich habe gearbeitet. Aber jetzt ist Zeit, dir zu vertrauen. Bist du frustriert? Ist das ein Zeichen dafür, dass Gott die Sache nicht hat? Du arbeitest dran. Wenn wir Sorgen, uns Sorgen, Genau dasselbe. Weißt du, dass man durch Nachdenken und Grübeln keine Probleme lösen kann? Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Problem, mich von einer Sorge freigegrübelt. Habt ihr das? Niemand. Es geht nicht. Das geht nicht. Die Bibel sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Ich habe mich früher gefragt, was hat das zu tun, Demut und sich nicht sorgen? Wo ist der Zusammenhang? Aber weißt du, dem Moment, wo ich mich sorge, bin ich selber dran. Wenn ich aber dann loslasse, und das erfordert eben Demut, zu sagen, Herr, ich gebe die Kontrolle ab. Ich versuche das nicht selber zu lösen. Das ist eine Sache, da komme ich nicht weiter, Herr. Du bist der Spezialist für unmögliche Fälle. Manchmal heißt es auch, wie es hier heißt, eifrig zu sein. Wir müssen manchmal eifrig sein, in diese Ruhe einzutreten. Es kann Gebet erfordern. Es kann das Suchen Gottes, das Durchforschen der Schrift erfordern. Ja, sei eifrig in diesen Dingen. Aber der Eifer soll dich dahin führen, dass du zur Ruhe gelangst. Von deinen Werken. Amen. Und Lieben, das ist so was Herrliches, so was Wunderbares, wenn ich weiß, mein Gott sorgt für mich. Mein Gott sorgt für mich. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht, ich habe keine Ahnung, wann er es macht, aber er sorgt für mich. Oh, Halleluja. Weißt du, der Glaube, die Tatsache, dass du Glauben hast, oder ein Merkmal, wie du den Glauben erkennst, ist, du freust dich. Du freust dich, bevor irgendetwas sichtbar geworden ist. Du freust dich, bevor sich das Problem gelöst hat. Wie ist das möglich? Du hast es ihm gegeben, er kümmert sich drum. Oh, Halleluja. Er kümmert sich drum. Er kümmert sich drum. Er kümmert sich drum. Er wird es wohl richten. Er ist treu. Er ist gerecht. Amen. Oh, Halleluja. Ihr Lieben, das ist ein Leben in Gnade. Das ist ein Leben, wo wir stark sind in der Gnade Gottes. Wo wir als Beschenkte einfach akzeptieren, dass Gott tatsächlich so gut ist, dass wenn wir ihm unsere Sorgen anvertrauen, sie auf ihn werfen, dass er es machen wird. Deine Herausforderung besteht lediglich darin, in diese Ruhe hineinzukommen. Ihr wisst die Christian Basics, Gemeinschaft mit dem Vater und das Wort Gottes. Weißt du, wenn du Gottes Perspektive bekommst, dann sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus. Du hast auch schon mal gemerkt, dass die Probleme, die sich manchmal uns überstülpen wollen, so riesig erscheinen und dass die Zukunft so schwarz aussieht und irgendwann erpuppt sich alles als nichtig. Und deshalb ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, so etwas Wunderbares. Wenn du zu Hause in deinem Zimmer den Herrn lobst und preist mit einer CD drin oder selber einfach dich ihm nahen, sagt er, dann kommt er zu dir. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes, ein Moment da drin und alles sieht anders aus. Alles wird wieder zurechtgerückt. Die Mücke ist plötzlich kein Elefant mehr. Wir sollen zur Ruhe gelangen, als die, die geglaubt haben. Glaube heißt, in die Ruhe einzutreten. Was ist das, was dich gerade beschäftigt? Egal, was es ist, Gott hat die Antwort. Und er hat Ruhe für dich, er hat eine Lösung. Weißt du wann, weißt du wie, weißt du wo? Wahrscheinlich nicht. Vertraue ihm, dass er es weiß. Amen. Ich liebe es, so durchs Leben zu gehen, wenn irgendwo Schwierigkeiten sind, die fordern auch mich heraus, seelisch, dass ich aber dann die Zeit mit dem Vater verbringe und sage, ja, das ist deine Sache. Du hast es angefangen, du musst es zu Ende führen. Und dann sage ich, okay, Super, hey, er macht das. Wow, cool. Wow, Halleluja. Praise the Lord, er macht's. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann. Aber er macht's gut. Und dann ist Zeit, den Herrn zu loben, zu preisen, zu tanzen, rumzurennen, was auch immer dir Freude macht. Halleluja. Und weißt du was, du bist die Last los. Du bist nicht geschaffen, Lasten zu tragen. Deine Schultern sind zu klein, nicht breit genug, verstehst du? Aber er hat große, breite Schultern, da hat alles drauf Platz. Alles, alles. Und er wird sich um dich kümmern. Praise the Lord. Ehre sei Gott. Und weißt du, es gibt ja noch so eine Gegenstelle zu Hebräer 4. Das ist die von Epheser 2,10. Epheser 2,10. Denn du bist sein Gebilde. Ich passe etwas an. Denn du bist sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Wozu? Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und was ist hier der Unterschied? Ein Leben ohne Werke ist ja auch nicht richtig. Wie gesagt, wir können nicht nur ruhen. 7 Tage die Woche Ruhe. Nein, das sind Werke. Aber der Unterschied, Hebräer sagt, wir sollen zur Ruhe gelangen von unseren Werken. Epheser sagt, dass es da Werke gibt, die der Herr für dich vorher schon bereitet hat. Es gibt Dinge, in die will er dich hineinführen. Führungen. Werke. Dinge, die für dich bestimmt sind. Und für all das, was er dir aufträgt, für alle diese Werke, von denen wir hier lesen, da ist so viel Gnade da, dass du nicht ausbrennen wirst. Du könntest nicht das Werk von Apostel Paulus tun, weil es nicht das Werk für dich ist. Er konnte es tun, weil er Gnade dafür bekommen hat. Wenn du eine Mutter bist, es gibt Gnade, Mutter zu sein. Es gibt Gnade, Vater zu sein. Es gibt sogar eine Gnade, Single zu sein. Damit meine ich nicht Ehelosigkeit, sondern Zufriedenheit in dem Moment, wo ich jetzt lebe. Warum? Was ist Gnade? Es ist Gottes Hilfe, ganz praktisch für dein Leben. Und so glaube ich, wenn du einige kleine Entscheidungen triffst, dass du zur Ruhe gelangen wirst von deinen Werken. Und hänge dich fest an deinen Gott. Suche die Ruhe nicht am falschen Ort. Suche die Entspannung nicht am falschen Ort. Wie gesagt, Papi weiß es besser, was dir wirklich gut tut. Amen. Ehre sei Gott. Eine letzte Stelle noch, bevor wir dann schließen. Jesaja 40. Und was ich vorhin sagte, du wurdest geschaffen, um einem zu gefallen. Sei dir bewusst, dass du nicht einfach aufhören kannst, Menschen zu gefallen und dich nicht Gott nahen. In dem Moment brauchst du seine Nähe, weil du wurdest geschaffen, zu gefallen. Und diese Bestätigung gibt dir Gott gerne. Ja, das ist ein richtiger Schritt. Nein, tu den nicht. Siehst du, wenn ich aufhören will, Menschen zu gefallen und gleichzeitig aber Gott fernbleibe, falle ich in ein Loch, weil ich wurde geschaffen zu gefallen. Wenn ich aber aufhöre, sage, Herr, ich will mich nicht mehr von Angst bestimmen lassen, jemand könnte mich ablehnen, vergib mir, Herr, dass ich mich gefürchtet habe. Weil die vollkommene Liebe, die von dir kommt, treibt die Furcht aus. So weiß ich mich geliebt und ich komme zu dir. Und da finde ich meine Bestätigung. Weißt du, dass Gott Bestätigungen verteilt? Gut gemacht, treuer und braver Knecht. Weißt du, dass Gott lobt? Dass er sich sogar bedankt? Nein, Gott lässt dich wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Aber sei nahe bei ihm. Amen. Sei nahe bei ihm. Jesaja 40, Vers 28. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wisst ihr was? Ich sagte, es sei die letzte Stelle, das war nicht die Wahrheit. Damals schon, aber mir ist noch eine in den Sinn gekommen. Im Hebräer, Hebräerbrief, Kapitel 12, die ersten drei Verse. Die gehören noch dazu, unbedingt. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Bürden, das sind Gewichte, das ist Druck, das sind Lasten, die du nicht tragen sollst. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Siehst du, Gott weiß, dass müde werden, ermatten eine Herausforderung ist, die wir haben. Aber er sagt, hey, damit das nicht geschieht, richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf den Herrn. Sieh ihn stets vor Augen. Weißt du, das, worauf du schaust, das wird dich beeinflussen. Wenn du dir ständig die Schwierigkeiten, ständig das Problem, ständig die Sackgasse vor Augen hältst, wird genau das dich beeinflussen. Und deshalb sagt er, richte deinen Blick hin zu ihm, dem Anfänger und Vollender deines Glaubens. Weißt du, was von ihm kommt? Dann kommt Leben im Überfluss, dann kommt Freude, dann kommt Friede, dann kommt Stärke. Deshalb sagt er, blicke zu ihm, weil das von ihm kommt, wird dir helfen, wird dich segnen. Das Problem zu studieren und zu analysieren ist kein Ausweg. Manchmal musst du einfach akzeptieren, okay, wir haben ein Problem, Punkt. Und dann lass es da liegen, lass es da stehen und geh hin zu ihm. Richte deinen Blick auf deinen Erlöser, den Anfänger und den Vollender deines Glaubens. Und er wird dir helfen, er wird dir Gnade geben. Er zeigt dir die Lösung, er wird dich emporheben aus deinem Loch von Schlick und Schlamm und deine Füße auf einen festen Grund stellen. Halleluja. Damit du Grund hast zum Jubeln, noch bevor sich das Problem gelöst hat, weißt du, dass du weißt, dass du weißt, die Sache ist so gut wie geritzt, weil mein Gott ist fähig, er ist treu und gerecht. Oh, Halleluja. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Lass nicht zu, dass Freudlosigkeit und Frust dein Leben bestimmt. Ihr Lieben, da, wo unser Leben herkommt, da gibt es so viel Fülle, da gibt es so viel Freude, da gibt es so viel Begeisterung, dass noch etwas übrig bleibt für uns hier unten. Glaubst du das? Da gibt es Freudenöl. Oh, da gibt es Jubelschrei. Man kann, wenn man in diese Ruhe eintritt im Glauben, dann kannst du anfangen, Glory, Halleluja, ich tanze und ich freue mich, Herr, weil du gut bist. Und das noch bevor das Problem gelöst ist. Aber glaub mir, es geht dann nicht lange und es fängt an, sich aufzulösen. Plötzlich siehst du diesen Riss und dann fällt der Brocken runter, noch ein Brocken, das Ding fängt sich an, vor dir aufzulösen. Du weißt nicht wie, du weißt nicht wo, du weißt nicht wann, aber ich sage dir, es wird geschehen. Hm. Halleluja. Erlaube nicht, dass du von Frust geknechtet wirst. Wir leben in einer Zeit, wo viele Leute frustriert sind. In der Schweiz, wo so viel Isolation ist, auch was das soziale Leben angeht, so viele Selbstmorde. Das ist eine Stimmung, versteht ihr, eine geistliche Atmosphäre. Aber wir müssen irgendwo sagen, stopp, nicht in meiner Familie, nicht in meinem Leben. Der Herr hat Besseres für mich, als dass ich von Frust geleitet und geführt werde, Tag ein, Tag aus. Hallo? Da, wo mein Vater wohnt, da gibt es Freude, da ist Licht, da ist Jubelgesang. Ja, aber verstehst du nicht, meine Situation ist unmöglich. Dann geht es dir so wie Mose. Der hatte auch so eine Situation. Amen. Vor ihm das Meer, hinter ihm die Armee, links und rechts Berge und die Verantwortung für all diese murrenden Leute. Nein, wenn kein Weg da ist, wird Gott einen machen. Oh, praise the Lord. Halleluja. Weißt du, du kannst Gott loben, preisen, du kannst jubeln, noch bevor du dich danach fühlst. Das ist ein großes Geheimnis. Aber wer es erfasst hat, wer es gesehen hat, der will es nicht mehr missen. Praise the Lord. Halleluja. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Preis dem Herrn, Vater, wir danken dir für die Antwort. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Danke, Herr, dass du für mich bist. Wenn du für mich bist, wer kann dann gegen mich sein? Vater, danke, dass alles, was ich in deinem Namen bitten werde, wirst du mir geben, damit meine Freude völlig sei. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, Gott weiß es, aber er möchte, dass du bittest. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Weißt du, wenn du mal frustriert bist, wenn du mal im Loch bist, sei nicht beschämt. Oh nein, ich sehe doch Glauben und Sieg und jetzt fühle ich mich so. Klar gibt es Glauben und Sieg. Aber weißt du, warum es das gibt, was es andere auch gibt? Sieg heißt, da war irgendwo eine Schlacht. Da war irgendwo ein Kampf. Nein, nein, wir sollten uns nicht schämen, wenn wir uns mal schlecht fühlen, wenn wir mal ermattet sind. Die Bibel redet davon. Aber wichtig ist, dass du nicht da bleibst. Dass du weißt, es gibt bereits eine Vorsorgung für dich. Amen. Es gibt Antworten, es gibt Ruhe für deinen inneren Menschen. Und ein Leben im Glauben ist ein Leben in der Sabbatruhe Gottes. Weil du zur Ruhe gekommen bist von deinen Anstrengungen, von deinen Werken und anfängst in dem zu laufen, was Gott für dich schon vorbereitet hat. Amen.